Ich darf euch bitten, nochmal aufzustehen. Wer möchte, einfach auf das Wort Gottes miteinander zu hören. Wir wollen in den Sendschreiben heute weitermachen. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe: Dies sagt der, der das zweischneidige Schwert hat. Ich weiß, wo du wohnst, wo der Thron des Satans ist. Und du hältst meinen Namen fest und hast den Glauben an mich nicht verleugnet. Auch in den Tagen des Antipas, meines treuen Zeugen, der bei euch, wo der Satan wohnt, ermordet worden ist. Aber ich habe ein weniges gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Beliams festhalten und den Balak lehrte, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße. Wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen, mit dem Schwert meines Mundes. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Soweit das Wort Gottes. Wollen wir noch mal kurz innehalten. Herr Jesus, danke, dass du heute Morgen unter uns bist. Dass du auch ein Wort der Gnade, der Liebe, aber auch manchmal der Ermahnung an uns hast als Gemeinde, persönlich. Und wir beten, dass unsere Herzen empfänglich sind, dass du reden kannst, dass es ankommt, dass dein Wort stark ist und dein Geist auch in uns stark ist. So beugen wir uns und wir beten dich an. Amen. Setzen wir uns. Ihr Lieben, kommt euch das Bild bekannt vor? Nein, kann es auch nicht, wenn ihr nicht in meiner Heimat gewesen seid. Das ist die Staudammbrücke von der zweitgrößten Trinkwassertalsperre Deutschlands, der Dünntalsperre. Meine Heimat. Ich hatte das Vorrecht, wir hatten, könnt euch jetzt da oben zeigen, in der kleinen Kurve, da war unser Zuhause gewesen. Wir konnten zu Fuß im Prinzip, also eine Viertelstunde wären wir auf der Staudammmauer gewesen. Wir konnten vom Wohnzimmer aus eine Zeit lang sogar einen Arm der Dünntalsperre sehen. Traumhaft. Was wir damals dort zurückgelassen haben und der Gegend, wo wir wohnten. Man spürte förmlich, wenn man auf dieser Staumauer stand, was das für Wassermassen sind, die dahinter stehen. Über 80 Millionen Kubikmeter, glaube ich, die Dünntalsperre. Aber manchmal habe ich mir vorgestellt, was wäre, wenn diese Mauer Risse bekommt. Erst kaum sichtbar, kein Problem vielleicht, wenn es kleine Risse sind, aber der Druck, der weiterarbeitet, der Riss, der wächst, bis die Mauer bricht. Und dann wären viele der Dörfer dahinter überschwemmt. So ähnlich können falsche Kompromisse werden oder sein und wirken im Leben von uns als Nachfolger Jesu und auch als Gemeinde. Kompromisse, sie fangen oft klein an. Jesus sagt es auch: Ein kleines, ein wenig habe ich gegen dich. Was er hier in dem Sendschreiben am Pergamon zur Sprache bringt. Aber wenn wir sie unangefochten dulden lassen, können sie am Ende das geistliche Leben, das wir haben, zerstören. Und auch eine Gemeinde zerstören. Und die Gemeinde in Pergamon ist so eine Gemeinde, die angefangen hat, Kompromisse zu dulden. Oder sie hat zumindest Leute in der Gemeinde, die kompromissbereit waren. Ihr Lieben, unser Leben braucht eine Mauer. Wir brauchen eine Mauer, etwas, was aushält, etwas, was trägt, was den Druck aushält. Weil wir sind alle mehr oder weniger unter Druck. Und die Bibel sagt, am Ende ist es nur einer, der stark genug ist, der wirklich hält. Und das ist Jesus. Und so wollen wir uns heute Morgen das dritte Sendschreiben aus der Offenbarung anschauen, uns das Beispiel von Pergamon, wo unser Herr auch zu ihnen spricht. Und ich hoffe, wir können auch bei aller Ernsthaftigkeit und bei allen strengen Worten, die jetzt auch mehr beginnen in den Sendschreiben, dennoch seine Liebe erkennen. Ich habe es genannt Pergamon, Treue. Treue auch dort, wo Satan thront. Treue auch dort, wo Satan thront. Das Endschreiben kann es so in drei Aspekte unterteilen. Einmal, Jesus kennt unsere Lage und lobt Treue im Zentrum der Finsternis. Zweitens, aber Jesus deckt auch gefährliche Kompromisse auf und ruft zur Buße. Und drittens, Jesus verheißt himmlische Gemeinschaft und tiefe Geborgenheit denen, die überwinden. Jesus, lasst uns mal starten, Jesus kennt unsere Lage und lobt Treue im Zentrum der Finsternis. Und dem Engel der Gemeinde in Pergamon schreibe, das sagt er, das scharfe, zweischneidige Schwert hat. Starkes Bild, mit dem er hier einsteigt. Schon ein gefährliches Bild. In Pergamon residierte der römische Statthalter und dort gab es das Ius Gladi. Das war das Recht des Schwertes. Das heißt, dieser Statthalter in Pergamon hatte das Recht, Leben zu nehmen, Todesurteile zu fällen. Das ist das Bild, was dahinter steht. Sein Schwert stand für Macht, für Gericht und für Gerechtigkeit Roms. Und Jesus sagt, schon mit dem ersten Satz, nicht er hat das Schwert. Ich habe es. Und ich werde richten. Ich trage es und mein Wort wird schneiden und richtig treffen. Das heißt, Jesus ist der wahre Richter. Nicht nur über Pergamon, auch über seine Gemeinde. Und sein Wort dringt durch alle Fassaden, durch alle Ausreden, durch alle falschen Überzeugungen. Wie gut wir sie verteidigen oder uns sie zurechtgelegt haben. Hier passt eigentlich gut ein Arztbeispiel. Stellt euch mal vor, vielleicht unseren Andreas. Ihr kommt zu ihm oder er hat jemand anders, den er gerade bedienen will. Und er hat einen Befund und er sagt zu dir, du, ich habe mir deine Untersuchungsergebnisse angeschaut. Eigentlich hatte ich vorgehabt, dir ein paar aufmunternde Worte zu geben. Aber was ich entdeckt habe, das macht mir Sorgen. Und wenn ich jetzt nichts tue, dann wird's gefährlich. Und darum, ich muss operieren. Möchtest du dann dem Arzt, der dir das gesagt hat, nein, ich will dein Skalpell nicht an meinem Körper haben, ich fühle mich fit, ich fühle mich gut, ich will dein Skalpell nicht haben, weil es kann ja wehtun. Du würdest sagen, nein. Sag mir ehrlich, was los ist. Und dann schneide. Warum? Mit welchem Ziel? Nicht in erster Linie, um zu verletzen, sondern um was zu tun? Zu retten. Und ich denke, so müssen wir auch das Schwert Jesu hier sehen. Es ist nicht da, um zu schaden. Es ist da, um uns zu helfen. Jesus hat keinen Gefallen daran, uns Schmerzen zuzufügen. Aber er muss es tun, wenn es notwendig ist. Und er wird es tun. Aber er schneidet nicht, um zu zerstören, sondern um uns zu heilen. Jesus hat einen Röntgenblick auf unser Herz. Er sieht sofort, was los ist. Er hat einen Röntgenblick auf unser Herz und unsere Gemeinde. Und die Frage ist, sind wir bereit, uns selbst oder unsere Gemeinde wirklich vom Wort Jesu beurteilen zu lassen? Inwieweit sind wir dazu bereit? Wir leben in einer Zeit, wo Kritik wahnsinnig schwer fällt. Wo man Menschen gar nichts mehr sagen darf. Und man die Worte so fein abwägen muss. Ich denke, wir müssen auch vorsichtig sein mit Worten. Aber darf der Geist noch klar mit uns reden? Und dann geht Jesus weiter. Er lobt sie. Spricht zuerst von seinem Schwert. Dann lobt er sie aber. Treu bleiben, wo Satan seinen Thron hat. Und es sind drei Aspekte, die dann in Vers 13 auffallen, die er auch bei Pergamon zuerst hervorgibt und sagt, dafür lobe ich dich, das ist toll. Ja, du wohnst dort, wo Satan thront, sagt er. Zum ersten Mal in der Offenbarung, hier erscheint Satan. Du hältst meinen Namen fest. Und da nimmt er eine ganz bestimmte Person aus der Gemeinde, wahrscheinlich ein Pastor oder ein Bischof oder was auch immer zu dieser Zeit war, Antipas, der erwähnt diesen treuen Zeugen. Der war bei euch. Zuerst die Umwelt, dort, wo Satan wohnt. Jesus beginnt mit dem Wohnort. Sagt, ich weiß, wo du wohnst. Und ihr Lieben, Pergamon war nicht das schöne, nette, unschuldige Städtchen. Es war so, Paul, wie eine Wohngemeinschaft mit Satan selbst. Pergamon ist gebaut worden so an einem Burgberg, der über allem thronte. Es gab einen riesigen Zeus-Altar, der aussah wie ein gewaltiger Thron. Ein paar deutsche Archäologen haben das, ich glaube, Ende des letzten Jahrhunderts entdeckt und dann viel davon in ein Museum nach Berlin transportiert. Da gibt es ein Pergamon-Museum. Und dieser Thron, dieser Zeus-Thron, der ist 40 Meter breit und 12 Meter hoch. So einen Altar hat man nur für Zeus gebaut. Gigantisch. Und da wurde immer Opfer draufgebracht, geräuchert. Dann gab es einen Tempel für Asklepios, den Heilungsgott in Pergamon. Es gab die berühmte Schlangenkultur um Asklepios. Mit Heilungsritualen, die für viele eine Karikatur eines echten Heilands waren. Das heißt, Menschen aus aller Welt kamen nach Pergamon und suchten Heilung. Und Barclay sagt, Asklepios wurde im griechisch-römischen Kultur mit dem Beinamen Sota genannt, was im Griechischen heißt Retter oder Heiland. Aber sein Symbol war die Schlange. Darüber hinaus war Pergamon ein Zentrum des Kaiserkultes. Da wurde Cäsar verehrt. Selbst einem Kaiser, wenn ich es richtig noch weiß, dort wurde dem Kaiser Augustus sein erster Tempel gebaut. Selbst der Kaiser hatte einen Tempel. Dort mussten dann Menschen mindestens einmal jährlich erscheinen und ein Weihrauchopfer bringen und damit nach außen hin bekennen und das Zeugnis sagen, Cäsar ist Herr. Und das alles zusammen, ihr Lieben, sagt Jesus, du wohnst am Thron Satans. Die ganze Atmosphäre, das ganze Klima in dieser Stadt war götzendienerisch ausgerichtet. Und Osborne sagt, hier war die Kaiserverehrung am stärksten. Hier war der Druck, Cäsar ist Herr zu sagen, besonders groß. Und für die Gemeinde hieß das, es wurden regelmäßig Feste gefeiert, entweder zu Ehren des Kaisers oder zu Ehren irgendeines Götzen, für Zeus oder Asklepios. Da war öffentlicher Druck, ständig, schließt euch nicht aus, schließt euch uns an, macht mit. Es war schwer, hier Christ zu sein. Aber genau dort stellt Jesus seine Gemeinde hinein. Genau dort. Und er lobt sie und sagt, ich weiß es. Ich weiß, an welchem Platz ihr wohnt. Ich weiß es genau. Und ich lobe eure Treue. Du hältst an diesem Platz trotzdem meinen Namen fest. Trotz dieses Drucks auf ständige Anpassung hin. Sie hielten an Jesus fest. Und dann nimmt er ein Vorbild aus der Gemeinde heraus. Antipas. Und nennt ihn meinen treuen Zeugen. Er belohnt den Antipas sozusagen mit einem Titel, den Jesus sich selbst am Anfang gegeben hat, wo er sagt, ich bin der treue Zeuge und sagt, Antipas, mein treuer. Und nimmt ihn sozusagen in diesen Ehrentitel auf. Es gibt eine Tradition, eine Überlieferung, eine alte Überlieferung, die erzählt, dass Antipas in einen bronzenen Stier hineingepackt wurde und dann zu Tode geröstet worden ist, weil er sich geweigert hat, dem Kaiser zu opfern. Er blieb treu bis in den Tod und Jesus nennt ihn meinen treuen Zeugen. Wie gesagt, das ist alte Überlieferung. Es ist nicht aus der Bibel. Aber stell dir vor, wir wären Pergamon. Nicht die Stadt, sondern die Gemeinde. Und du kommst morgens in den Gottesdienst und der Platz, wo sonst immer Antipas saß, ist leer. Und du weißt, er ist nicht im Urlaub, er ist tot, weil er seinen Herrn nicht verleugnen wollte. Diese Gemeinde lebte im Machtbereich Satans und blieb im Großen und Ganzen treu. Im Großen und Ganzen. Übertragen auf uns. dann dürften wir uns auch fragen, wo kostet es uns etwas, zu Jesus zu stehen? Darf es das noch? Wo sind wir vielleicht versucht, nur ein kleines Opfer vor den Göttern unserer Zeit zu bringen, nur damit wir unsere Ruhe haben? Keine unnötigen schlafenden Hunde wecken, wie wir so gerne sagen. Wir leben in einer Zeit, in dem Kirchen massiv Mitglieder verlieren, in dem immer mehr Menschen konfessionslos sind und der gesellschaftliche Konsens nicht mehr christlich geprägt ist. Das kann auf deine Familie, auf deinen Beruf oder auf deine Schule, deine Klasse zutreffen. Wo spürst du das? Und Jesus sagt auch zu uns: Ich weiß, wo du lebst. Ich weiß es. Ich kenne die Atmosphäre. Ich kenne den Spott. Ich kenne den Druck. Ich weiß, wie sich das anfühlt. Aber ich sehe auch deine Treue da mittendrin. Ich sehe es. Wenn du im Büro nicht mitlästerst, wenn du in der Klasse zu mir stehst, wenn du in der Familie als der Fromme verschrien wirst, er übersieht das alles nicht. Er lobt es. Er lobt es. Aber Jesus deckt auch auf. Und hier ist es die Bereitschaft zu gefährlichen Kompromissen und der Ruf zur Buße. Aber ich habe ein weniges, oder andere Übersetzungen sagen, ein kleines gegen dich, dass du solche dort hast, welche die Lehre Biliams festhalten, der dem Ball erklärte, einen Fallstrick vor die Söhne Israels zu legen, sodass sie Götzenopfer aßen und Unzucht trieben. So hast auch du solche, die in gleicher Weise die Lehre der Nikolaiten festhalten. Tu nun Buße, wenn aber nicht, so komme ich zu dir bald und werde Krieg mit ihnen führen mit dem Schwert meines Mundes. Wäre schön, wenn Jesus beim Lob bleiben könnte, hier kann er es nicht. Aber es ist auch interessant, wie er beginnt. Er sagt, ich habe ein wenig, ein kleines, steht hier, könnte man sagen, ein Anführungszeichen, eine sogenannte Kleinigkeit. Aber dann die Beispiele, die er bringt, wo man sagt, wow, das sind doch keine Kleinigkeiten mehr. So wie Biliams Rat damals an Balak doch keine Kleinigkeit war. Ja, aber der Rat selbst war eine Kleinigkeit. Mit einer Riesenwirkung. Ja, wenn er dann zu Balak sagt, schick keine Armee nach Israel. Die wird nicht lebend zurückkommen. Weißt du was, ich habe eine bessere Idee. Ich kann das Volk nicht verfluchen, aber hier meine Idee. Schick unsere Frauen. Schick sie hinein ins Lager. Lass sie Kontakte knüpfen mit den Israeliten. Und dann lass sie anfangen, unsere Feste zu feiern für unsere Götter. Und du wirst sehen, es wird funktionieren. Ein kleiner Rat mit einer gewaltigen Wirkung, der Tausenden das Leben kostete. Die Falle Biliams, Götzenopfer Fleisch essen, Teilnahme an heidnischen Kultmahlen, Unzucht treiben, religiös verpackte sexuelle Freizügigkeit. Und ich denke, das ist die Anspielung, wenn er von Biliam und den Nikolaiten spricht. Sagt, ihr habt auch solche, hier spricht der zweite Mal von mir, ihr haltet an meinem Namen fest, aber du hast auch solche in deiner Gemeinde, die halten an diesen Lehren, die letztlich, die ich die Lehre des Biliams oder die Lehre der Nikolaiten nenne. Und solche Feste wie in Pergamon, ihr Lieben, das waren soziale Höhepunkte gewesen in der Stadt. Man zeigte sich, man knüpfte Kontakt, man feierte ausgiebig, man trank und es ging dann sehr schnell oder sehr oft auch über in sexuelle Ausschweifung. Und in vielen dieser heidnischen Kulten war sexuelle Handlung nicht einfach nur Sex, es war Religion. Tempelprostitution, so nannte man das damals, Fruchtbarkeitsriten, orgiastische Feste. Sex war nicht einfach nur Privatvergnügen, ich habe Lust auf Sex, sondern es war ein aktiver Kult. Es ging nicht bloß um eine lockere Moral, sondern um Sex als Kultakt im Rahmen der Verehrung von Göttern. Es war Götzendienst. Es war geistlicher Ehebruch gegenüber Gott, oft verbunden mit realem Ehebruch gegenüber dem eigenen Ehepartner. Und jetzt kommt der harte Satz. Du hast solche, die festhalten an dieser Lehre des Bileams. Du hast solche, die an der Lehre der Nikolaiten festhalten. Und Osborne macht hier, denke ich, einen passenden Vergleich zu der ersten Gemeinde, die wir uns angeschaut haben, zu Ephesus. Was war dort der Tadel, den Jesus hatte an Ephesus? Die Liebe. Ephesus war stark in der Lehre. Du hast die erkannt, die sie Apostelin, aber nicht sind. Ephesus war stark. Unglaublich viel geleistet, aber schwach in der Liebe. Pergamon scheint stark in der Liebe zu sein, aber schwach in der Lehre. Sie tolerierten Falsches. Und hier kommt eine spannende Frage hinein. Auf der einen Seite sagen wir ja immer wieder, wir sollen vergeben, wir sollen auch tolerant sein, nachgiebig sein, nicht so stur und hartnäckig. Was gefällt Gott denn jetzt wirklich? Wann ist es Gott gefällig, Unterschiedlichkeiten zu ertragen, dass jemand anders ist, anders denkt, anders empfindet wie ich? Und wann verlangt die Wahrheit von uns, aufzustehen? Das Böse beim Namen zu nennen. Klare Kante zu zeigen. Anders ausgedrückt, wann ehrt es Jesus? Wenn wir einander stehen lassen? Und wann entehrt es ihn, wenn wir zu den Lügen schweigen? Wann ist dieser Moment? Und wo ist die Linie? Wann sollten wir mit Geduld und Liebe mehr Ruhe bewahren? Im Umgang mit anderen? Und nichts sagen und einfach mal auch tragen? Und wann sollten wir aufstehen und Kante zeigen? Und sagen, auf keinen Fall. Wann geht es darum, Einheit zu bewahren? Und wann geht es darum zu sagen, unter diesen Bedingungen ist keine Einheit mehr möglich. Und das sind zentrale, entscheidende, sehr wichtige Fragen. Und im Pergamon wirft sich diese Frage geradezu auf, weil wir hier sehen, dass diese Gemeinde das nicht mehr auseinanderhalten konnte. Und ihr Lieben, das ist auch nicht immer leicht, das richtig klar zu definieren. Weil wir alle sehr unterschiedlich sind, sehr unterschiedlich von Dingen getriggert werden oder wie wir Dinge auch empfinden. Hier vielleicht auch nochmal für alle, die mit mir irgendwann mal durch den Taufkurs gegangen sind, vielleicht erinnert ihr euch noch daran, dass wir auch an einem Moment ganz bewusst über Theologie gesprochen haben, über das, was ich oft nenne, die Primärtheologie und die Sekundärtheologie. Das heißt, es gibt Dinge, die sind absolut existenziell. Über die können wir nicht grundsätzlich immer wieder neu diskutieren. Da gibt es keine großen Diskussionen. Da gibt es vielleicht gewisse Ab- oder Veränderungen in den einzelnen Denominationen. Aber grundsätzlich müssen wir dazu stehen, komme was wolle. Und dann gibt es sekundärtheologische Aussagen, die auch wichtig sind, aber die nicht heilsentscheidend sind. Und was sind diese Dinge? Die alle wahren Christen miteinander vereint. Damit wir hier bestimmen können, was ist denn die Lehre der Nikolaiten und die Lehre letztlich von Balak? Wann ist der Moment, wo wir gefährlich nah in Richtung Häresie gehen? Es gibt so etwas, ihr Lieben, wie Kardinalwahrheiten. Die kannst und sollte niemand verleugnen, der sich wahrhaft als Jesu Jünger sieht. Und ich habe hier mal eine Liste zusammengestellt, aufgestellt, wo ich denke, das sind Dinge, die müssen klar sein in unserem Herzen. Es mag gewisse kleine Variationen gehen, aber grundsätzlich gemeinsame Kernlehren. Haben wir irgendwo einen Pointer? Nee, gerade hier nicht. Ah, da, super. Mhm. Sehr gut, danke schön. Diese Punkte gelten im Allgemeinen als unverzichtbare Mitte des christlichen Glaubens. Also wenn ihr dort merkt, im Umgang mit Menschen, die sich Christen nennen und dort grundsätzlich ganz andere Lehren vertreten, dann heißt es, Abstand zu nehmen. Und zu sagen, okay, ich muss erst nochmal prüfen, sind wir wirklich auf der richtigen Seite miteinander oder nicht? Zum einen, es beginnt damit, das ist ein Grundlehrsatz unserer Theologie, dass wir nur einen einzigen Gott haben. Einen Schöpfergott. Ja. Aber der sich offenbart in einer Trinität. Vater, Sohn und Heiliger Geist. Die Person Jesu Christi, absolut zentral. Dass wir sagen, wahrer Gott und wahrer Mensch in einer Person, der das Heil für uns erworben hat, am Kreuz, seine Tod und Auferstehung, das ist das, was uns, wo wir Gerechtigkeit an uns erleben können, dass Gott uns gerecht sprechen kann. Wenn wir glauben, das Heil aus Gnade durch Glauben, wenn wir glauben daran, dass das genug ist, nicht, dass wir unsere Errettung selbst vollbringen und selbst erwirken. Das ist grundlegend. Die Notwendigkeit der Bekehrung. Niemand kommt auf die Welt und ist okay. Niemand. Jeder muss in seinem Leben irgendwann einen Punkt haben, wo ihm etwas klar wird, wo ihm klar wird, ich bin in der falschen Richtung unterwegs. Und ich muss einen Sinneswandel erleben. Ich muss umkehren. Jesus ist es. Absolut existenziell. Der Heilige Geist gehört zur Trinität, aber auch Wiederkunft und Endgericht. Warum ist das auch entscheidend? Weil wir immer noch in einem Erlösungsprozess stehen. Wenn diese Lehre kippen könnte, dass Jesus nicht wiederkommt, werden wir nie den letzten Zustand der Erlösung erleben. Ja, wir sprechen auch davon, gerechtfertigt sind wir geworden in der Vergangenheit beim Tod und Auferstehung Jesu. Geheiligt, das ist, was wir jetzt in der Gegenwart leben, wo wir diese Rechtfertigung, die Gott uns geschenkt hat, lernen sollen, diesem Leben zu entfalten. Und diese Macht der Sünde, dass sie gebrochen wird. Aber die völlige Befreiung von Sünde passiert erst in der Vollendung. Und damit ist unsere Erlösung noch nicht komplett. Sie ist komplett von Jesus erworben, aber sie ist noch nicht komplett an uns vollbracht. Darauf warten wir noch. Und da ist Wiederkunft und Endgericht existenziell. Sonst kommt das nicht zu einem Abschluss. Und die Autorität der Schrift. Dass wir sagen, unsere letzte Autorität, das ist die Bibel selbst. Wir mögen darüber reden, wie müssen wir sie lesen, wie können wir sie auslegen. Aber die Frage, was ist die letzte Autorität, muss klar sein. Und wo wir irgendwo an diesen Punkten abweichen von den Grundaussagen der Bibel, gehen wir in irgendeiner Richtung den Weg Biliams oder den Weg der Nikolaiten. Ich könnte noch viel mehr dazu sagen, aber das würde jetzt hier zu weit führen. Und das ist, wo Jesus zur Umkehr aufruft, wo er sagt, tut Buße. Wenn nicht, werde ich über dich kommen mit dem Schwert meines Mundes. Und Biel hat das mal so gesagt, Biliam wurde mit dem Schwert getötet. Weil Jesus nennt ja Biliam als Beispiel, nachdem er Israel zur Sünde verführt hat. Und Jesus sagt sinngemäß, wenn die Biliam-Leute unter euch nicht umkehren, ergeht es ihnen ebenso. Und ich werde derjenige sein, der Krieg führt. Und das ist erschreckend. Das tut weh. Dass Jesus sagt, ich komme, tu nur Buße. Wenn aber nicht, so komme ich. Und zu wem sagt er das? So komme ich. Nicht zu der Stadt Pergamon? Das sagt er der Gemeinde. Aber er sagt nicht, ich werde gegen die Gemeinde kämpfen, ich werde gegen diese Gruppe von Menschen in der Gemeinde. Der Kampf wird in der Gemeinde sein. Und werde Krieg führen, mit ihnen führe mit dem Schwert meines Mundes. Ihr Lieben, es geht hier nicht um Verlust des Heils bei den Treuen. Aber Gemeinden können unter das Gericht Jesu geraten. Wie immer das aussehen kann, durch inneren Zerbruch, Verlust geistlicher Kraft, Entzug des Leuchters. Wenn sie dauerhaft Kompromiss dulden. Und Pergamon war so eine Gemeinde. Und das Letzte, also ernste Worte von Jesus auch am Pergamon. Jesus verheißt himmlische Gemeinschaft und tiefe Geborgenheit denen, die überwinden. Und das ist wieder unglaublich schön, was Jesus hier an Bildern wieder benutzt und nimmt. Trotz aller Verwirrung in der Lehre schließt Jesus auch bei Pergamon mit drei Verheißungen. Wer ein Ohr hat, höre, was der Geist den Gemeinden sagt. Wer überwindet, dem werde ich von dem verborgenen Manna geben. Und ich werde ihm einen weißen Stein geben und auf den Stein geschrieben einen neuen Namen, den niemand kennt, als wer ihn empfängt. Das verborgene Manna. Wir kennen die Geschichte mit dem Manna, nicht wahr? Israel in der Wüste, wie Gott versorgt. Jeden Tag, 40 Jahre lang, das Brot, das Gott Israel in der Wüste schenkte. Und Johannes deutet dieses Manna, so verstehe ich es hier, im Blick auf Christus. Er sagt, das ist das Brot. Das Brot des ewigen Lebens. Und weil es dieses tolle Brot gibt, sollte man gar keinen Appetit an dem Götzenopfer haben. Wenn ich weiß, dass Gott mir selbst seine himmlische Speise gibt, selbst Jesus seine Gegenwart und seine Freude, warum sollte ich dann Ersatznahrung zu mir nehmen? Was ist dein Lieblingsbrot? Wer einmal so richtig gutes Brot, frisches Brot gegessen hat, dass er mag, das frisch ist, das duftet, das nahrhaft ist, der wird doch nicht mehr zu einer trockenen Pappe zurückgehen und das essen wollen, oder? Es sei denn, er hat vergessen, wie gut Brot schmeckt. Das ist vielleicht auch ein Grund, warum manche Christen innerlich so hungrig bleiben, weil sie sich von einer Pappe ernähren. Ständige Ablenkung, ständiger Konsum, ständige Medien, Jagd nach Anerkennung. Und Jesus spricht, die überwinden, die werden mich selbst als Nahrung haben, mich selbst. Und dann spricht Jesus von einem weißen Stein und einem neuen Namen. Pohl erklärt, in der antiken Welt bekamen Sieger bei den Olympischen Spielen weiße Marmortäfelchen mit ihrem Namen als Beglaubigung ihrer Ehre. Und Jesus knüpft daran an. Ich werde ihm einen weißen Stein und einen neuen Namen geben. Das ist ein Stein der Anerkennung. Dein Stein, der sagt, du hast bestanden, du bist Sieger. Der neue Name. Wir kennen Beispiele in der Bibel, wo Gott Menschen neue Namen gegeben hat. Und immer wenn ein neuer Name gegeben wurde, dann wurde auch eine neue Identität damit verknüpft. Eine neue Geschichte. Eine neue Berufung. Abraham, Jakob, Petrus. Und es ist was ganz Persönliches. Merkt ihr das, was Jesus hier sagt? Es wird dieses, den neuen Namen geben, diesen Stein geben, wird etwas unglaublich Persönliches. Er sagt, ich werde ihn dir persönlich geben. Diesen Stein, und darauf wird ein neuer Name von dir stehen. Und niemand anders wird ihn kennen. Ein persönliches Geheimnis zwischen dir und Jesus. Und Jesus sagt dann, das bist du. So sehe ich dich. Das bist du jetzt für alle Ewigkeit. Und deine Seele wird schreien, jawohl. Ich weiß, wer ich bin, und mein Herr weiß es auch. Ich weiß, wie er mich sieht. Und dadurch wirst du immer an ihn gebunden sein. Denn das tiefste Geheimnis deiner Seele, das wird er kennen und das wird er mit dir teilen. Ein wunderbares Bild, finde ich. Stell dir vor, du stehst vor Jesus und er nimmt deine Hand und er legt diesen Stein in deine Hand und du drehst ihn zum ersten Mal um. Und da steht drauf, Anna, die Geliebte. Oder Lydia, die Barmherzige. Und er sagt, das bist du. Was immer du bisher über dich gedacht hast, nein, das bist du. Damit gehst du in die Ewigkeit. Ich bin nicht Jesus, aber ich habe ein paar Steine mitgebracht, die er geschaffen hat. Da steht jetzt kein Name drauf. Aber ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, als Erinnerung daran, dass irgendwann dieser Moment kommen wird, wo wir oder wo du vor Jesus stehst und wo Jesus dir vielleicht dann diesen oder einen anderen Stein gibt, wo ein neuer Name steht. Wenn du sagst, dieser Stein, du darfst dir gerne einen nehmen, du darfst dir auch gerne zwei nehmen. Wenn du sagst, ich kenne jemanden, der braucht genau diese Botschaft, dann darfst du gerne zwei nehmen und sagen, hier, das ist, was Jesus dir eines Tages geben möchte. Bleib ihm treu. Es lohnt sich. Bitte schön, wenn ihr möchtet, gebt es. Das ist ein bisschen schwer. Ihr müsst aufpassen, es ist ein klein wenig Sand drauf. Also ihr könnt ein bisschen, ich habe es versucht, heute Morgen sauber zu machen. Ja. Es ist auch sauber, nur ihr solltet den Eimer nicht umkippen. Ein bisschen Wasser könnte auch noch drin sein. Also nur wer möchte. Und ich glaube, wenn wir diesen Stein bekommen, in diesem Moment wird uns klar werden, es war jedes Opfer wert. Es war jedes Opfer wert, das wir für Jesus gebracht haben. Pergamon zeigt uns grundsätzlich zwei verschiedenes Festhalten. Wir alle halten irgendwas fest. Du hältst gerade an irgendetwas fest, was immer es ist. Jesus sagt, du hast solche, die meinen Namen festhalten, auch wenn es kostet. Und du hast solche, die die Lehre Biliams und an den kleinen Kompromissen festhalten. Das, wovon man schnell so gerne sagt, ist doch nicht so schlimm. Wo halten wir heimlich an Dingen fest, an denen wir wissen, sie betrügen Jesus. Sie betrügen Jesus. Wollen wir einen Moment still werden, Stille für uns haben? Und vielleicht legt der Heilige Geist dir etwas aufs Herz jetzt. Eine ganz konkrete Kleinigkeit. Irgendeine Vermischung, ein Kompromiss, eine Neutralität, die du bis jetzt einfach für harmlos immer abgestuft hast. Rede mit ihm in dieser Stille darüber. Nutz die nächsten Sekunden, mit ihm persönlich darüber zu reden. Ich darf euch einladen, dass wir heute, nur für die, die es tun möchten, dass wir zusammen beten. Dass wir zusammen ein Gebet sprechen. Ich habe zwei Folien hier. Lasst uns dazu aufstehen. Wer es mitlesen möchte, darf das gerne tun. Wo wir einfach auch bekennen, wo wir uns vielleicht vermischt haben, Dinge haben laufen lassen, auch um Vergebung bitten, aber auch Dankbarkeit zeigen für die Gnade, die Jesus uns schenkt. Herr Jesus Christus, du bist der scharf zweischneidige Schwert hat. Danke, dass du unser Herz kennst, unsere Stadt, unsere Gemeinde. Wir danken dir für jeden Ort, an dem wir an deinem Namen festhalten durften. Für jeden in unserer Mitte, der im Alltag treu zu dir steht. Aber wir bekennen dir auch. Wir sind nicht frei von Vermischung. Wir haben Dinge laufen lassen, die du nicht gut heißt. Wir waren nach außen mutig und nach innen still. Vergib uns, wo wir Biliams Kleinigkeiten für harmlos gehalten haben. Vergib uns, wo wir neutral waren, statt klar zu sein. Schenke uns Buße, die dich ehrt, persönlich und als Gemeinde. Schneide das heraus, was uns von dir trennt. Und wir bitten dich, nähre uns mit deinem verborgenen Manna. Lass uns deine Gegenwart schmecken und sehen und halte uns fest bis wir einmal von dir den weißen Stein und den neuen Namen empfangen. Wir wollen ganz jetzt und für alle Zeit. Amen. Amen.